Ja, das heutige Thema, Heiligkeit im Alltag. Dazu möchte ich Sie auch sehr herzlich begrüßen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ist die Lautstärke gut so für Sie? Sehr gut. Sehr gut. Heiligkeit, ein schwieriges Thema. Wenn ich manchmal die Leute frage, willst du heilig werden, kriege ich die gleichen Antworten. Jetzt noch nicht, später vielleicht. Oder nein, nein, da müsste ich ein Pater Pio werden oder eine Mutter Teresa. Ja, das ist meistens die Antwort. Aber glauben Sie, dass das so ist? Nein. Denn Heiligkeit ist für jeden ganz ein persönlicher Weg. Ja? Also Johannes Paul II. Ist einmal gefragt worden, wie viele Wege gibt es zur Heiligkeit? Und er hat geantwortet, so viele wie Menschen. Das ist wirklich ganz ein persönlicher Weg. Bei Pater Eugen Grialou, er wurde im Oktober 16 selig gesprochen, ist auch Karmelit gewesen, ist die Heiligung des einzelnen Christen gerade der Ort, wo sich der Aufbau der Kirche auf Erden ereignet. Also heilig zu werden, ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Aber was ist Heiligkeit? Ist das jetzt Perfektion? Nein, es ist die Nachfolge Jesu. Was bedeutet dies nun? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das heißt, Heiligkeit ist die Verbindung mit Christus. Und diese Verbindung wurde in der Taufe begründet. Wenn wir getauft werden, bekommen wir Christus als Kleid angelegt. Es ist weiß. Dadurch sind wir frei von Erb und Sünde. Durch die Salbung des Heiligen Geistes werden wir Kinder Gottes und die Dreifaltigkeit wohnt in uns. So können wir das Gute besser erkennen und tun. Wie dankbar sollen wir da sein? Aber wir müssen auch etwas tun, um diese Taufgnade in uns zu bewahren. Das ist jetzt ganz ein wichtiger Satz. Diese Taufgnade, dieses Geschenk, das in uns hineingelegt worden ist, müssen wir sozusagen bewahren. Grüß Gott. Ja. Ich möchte aber gerne Frank Duff zitieren, der Gründer der Legio Mariens. Er hat ganz was Wunderbares geschrieben. Gott, dieses Leben ist dein Wille für mich. Es muss eine große Bestimmung darin verborgen liegen. Das betrifft uns alle. In unser aller Leben liegt eine große Bestimmung darin. So will ich wirklich erst ernst machen in deiner Nachfolge. Guter Wille ist das Fundament unseres Fortschritts. Mit gutem Willen meinen wir aber nicht nur den leeren Wunsch, an das Ziel zu kommen, sondern bereit zu sein, sich den ganzen langen Weg abzumühen. Derjenige, der gleich aufgibt, weil Schwierigkeiten kommen, der hat niemals im Ernst begonnen. Für gewöhnlich erhalten wir zu Beginn Trost, dann kommt die kritische Zeit, in der unser Entschluss geprüft wird. Wenn wir aber da gleich aufgeben, weil unser Eifer nachlässt, dann geben wir zu, dass wir nicht das Wohlgefallen Gottes im Blick hatten. Ausdauer ist die letzte und größte Gnade, die uns gegeben wird. Es gibt einen bestimmten Grund, warum es bei all diesen Leuten an Beständigkeit mangelt. Es fehlt an Beständigkeit, weil es an Gebet fehlt. Das Geheimnis der Ausdauer ist das Gebet. Heilige kann man in zwei Kategorien einteilen, die sich mit dem inneren Gebet hingeben und die aktiv arbeiten. Gute Werke sind der sichtbare Teil des Gebetes. Das ist auch gut zu merken. Gute Werke sind der sichtbare Teil des Gebetes. Die gewöhnlichste Tat aus Liebe gemacht ist heilig. Ja, das muss man sich vorstellen. Die gewöhnlichste Tat aus Liebe gemacht ist heilig. Hallo, Kesti. Es muss aber ein ordentliches Gleichgewicht zwischen regelmäßigem Gebet und guten Werken geben. Wer nicht genügend gebetet, und der gelangt oft nicht zur Heiligkeit. Das Gebet muss einen vorrangigen und genauen Platz in unserem Leben einnehmen. Lass deinen Geist nie zu lange von Gott entfernt sein. Das Christentum zielt darauf hin, auch manuelle Arbeit hoch zu schätzen. Da kommen wir dann gleich hin. Jeder Mensch, jetzt zitiere ich Schamoni, der Begründer des Heftes Theologisches, werden auch vielleicht viele kennen. Ganz ein großer, mystischer, begnadeter Theologe. Jeder Mensch steht in der Erbsünde und das bedeutet den Verlust der Gnade. Das Höchste ist die Erlösung Gottes durch die Taufe und weitere Sakramente anzunehmen. Sühne und Heil erfahren wir aber auch durch die schwere Arbeit. Ja? Die tausendfache Not des Leibes und der Seele und schließlich noch durch die Todesangst. Auch in der Ehe geschieht Heilung und Heiligung durch das schmerzhafte Gebären der Leibesfrucht. Wie kann da so etwas sagen? Da schauen wir jetzt wieder zurück. Da nun einmal die Hälfte unseres Tages in Mühe und Arbeit verbracht wird, ist es klar und einsichtig, wie notwendig das rechte Verständnis von Würde und Heiligung der Arbeit ist. Vielleicht haben Sie das noch nie gehört. Die Arbeit heiligt uns. Es führt dazu, dass unsere Arbeit uns von Gott als Mittel zur Heiligung und als Buße für unsere Sünden gegeben wurde. Schauen wir uns dazu Genesis 3, 16, 19 an, wo Gott den Menschen aus dem Paradies verwies nach der Erbsünde. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen, bis du zurückkehrst zu Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du. Das heißt, Kinder gebären heiligt, nicht die Abtreibung. Kinder gebären hat uns Gott aufgetragen als Buße und als Sühne und das heiligt den Menschen. Und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, das heiligt den Menschen. Also wir brauchen nicht unbedingt ein Pater Pio sein und Wundmale haben oder sonst irgendwelche außergewöhnliche Sachen, sondern unser Weg ist ganz, ganz persönlich, ganz individuell und alleine Kinder gebären, fleißig unserer Arbeit nachzugehen, ist bereits Heiligung. So wird die Arbeit zur Grundlage unseres geistlichen Lebens. Wer also seine Arbeit vernachlässigt und dennoch meint, ein heiliges Leben zu führen, weil er viele Gebete spricht, der täuscht sich selber. Wir müssen das tun, was unsere Pflicht ist. Der wahre Wert unseres Tages liegt in der genauen Durchführung all unserer Verpflichtungen. Das bedeutet euch, wir haben heute einige große Theologen in unserer Mitte. Das bedeutet auch, wenn ich am Sonntag die Messe lese, dann heilige ich mich. Und wenn ich drei Pfarren habe und drei Messen zu lesen habe, dann ist es meine Pflicht und das heiligt mich. Nicht nur Gebete, sondern auch meine Pflicht. Ein Leben, das in der Hingabe an die Pflicht gelebt wird, wird ein schweres Leben sein. Aber es wird ein mannhaftes Leben sein. Wir können also erkennen, dass sowohl Arbeit als auch Pflicht heilig sind, sobald wir sie mit den Gedanken an Gott verbinden. Das heißt, wir sollen schon immer wieder uns bewusst machen, dass wir alles zur Ehre Gottes machen. Das heißt, wenn Sie zur Ehre Gottes aus ganzer Liebe die Straße fegen, dann sind Sie heilig. Also so einfach ist die Heiligkeit, ja. Man glaubt immer, man muss irgendwas ganz Außergewöhnliches tun. Das stimmt nicht. Der Alltag, den Alltag bewältigen in Liebe und Hingabe, ist Heiligkeit. So kommen wir der Heiligkeit und dem Willen Gottes schon näher. Also ist Heiligkeit Hingabe an Gott, der die Liebe ist. Aber werden Sie sagen, ich bin nicht perfekt und so kann ich mich nicht hingeben an Gott. Was soll er mit mir fehlerhaften Menschen anfangen? Naja, da kann ich wieder sagen, Jesus traut uns da einiges zu. Zum Beispiel in Matthäus 5, 43, 48. Von der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Vor allem, jetzt wechsle ich zu Kolosser, vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Also ist es die Liebe. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Aber was ist da gemeint? Jetzt gibt es also sozusagen einen Unterschied zwischen Vollkommenheit und Perfektsein. Wenn wir jetzt da auf die Dreifaltigkeit, also auf unseren Vater im Himmel schauen sollen, die Dreifaltigkeit lebt in ständiger Beziehung zueinander, in einer Liebesbeziehung. Der Vater zum Sohn, der Sohn zum Heiligen Geist, es ist in der Dreifaltigkeit und wieder zum Vater. Es ist ein vollkommen in sich geschlossenes sich hinschenken in Liebe. Das heißt, wenn wir sich Gott ganz hingeben, sind wir vollkommen, dürfen aber Fehler haben, menschliche Fehler. Ich denke da an Pater Pio, dem wurde oft nachgesagt, dass er ziemlich herrisch sein konnte und grantig sein konnte. Ja? Wir haben menschliche Fehler, die dürfen wir haben, denn Gott kennt unsere Schwachheit, aber wir sollen uns an Gott hingeben, dann sind wir vollkommen. Seid vollkommen, wie es euer himmlischer Vater ist. Wenn uns Jesus das zutraut, dann dürfen auch wir uns das zutrauen. Aber warum gelingt uns das nicht immer? Ich lasse jetzt Psychologen zu Wort kommen. Der Mensch in Unordnung ist stets Gefangener seines Ich. Und arm an Liebe über sich selbst hinaus. Diesen liegt eine starke Ich-Bezogenheit zugrunde. Er nimmt nur wahr, was seine Person betrifft. So eine Ich-Bezogenheit ist der Hauptfeind eines heiligen Menschen. Ist das Ego auf seinen Platz verwiesen, dann ist der Mensch selbst bei bestehender Krankheit doch von höherer seelischer Gesundheit als der robuste Egoist. Das Leben der Heiligen zeigt, dass das Leiden dazugehört. Und zwar sind es nicht immer nur schwere, lange, andauernde, sondern oft auch immer neue, deren Kette nicht abreißt. Die Seele muss entwurzelt werden aus einer gewissen Geborgenheit der Welt. Die so Heimgesuchten denken oft, sie seien böse, doch in Wahrheit sind sie gut. Sie sind in den Augen Gottes große Märtyrer. Bedingungslose Hingabe und vorbehaltloser Einsatz für Gott und sein Reich sind Kennzeichen für den echten Mystiker und heiligen Menschen. Es ist die allgemeine Ordnung, dass Gott Menschen durch Menschen führt. Gehorsam ist wichtig und der echte Mystiker flieht nicht der Kirche und der Autorität. Sein Leben ist nichts als Liebe und Wiederliebe. Johannes von Kreuz, auch in Karmelit, sagt: Die mystische Theologie ist die Wissenschaft der Liebe. Ein Funke reiner Liebe ist kostbarer vor Gott, nützlicher für die Kirche als alle anderen Werke zusammen. Das heißt, wenn ich Werke mache, sollten sie aus einem liebenden Herzen kommen. Man kann auch, das wird jetzt komisch klingen, mit dem Kopf lieben. Ja? Und zwar nehmen wir an, die Tante ist krank. Ja? Und ich mag sie vielleicht gerade nicht so sehr, aber ich denke dann in Liebe und denke mir, ja, da gehe ich halt hin und hilf ihr halt und mach halt irgendwas, damit es ihr wieder besser geht oder kauf ihr was ein. Aber wenn das Herz nicht dabei ist, ist das ein totes Werk. Wenn ich mir aber denke, die ist krank, na, da muss ich schnell helfen und laufen. Wenn ich mit dem Herzen gehe, ja, dann bin ich mit Gott verbunden. Also ein Funken reiner Liebe, ein ganz kleiner Funken, ist kostbarer und nützlicher für Gott und für unsere Heiligung. So, und jetzt kommen wir zur Gnade. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Viele Seelen haben leider nichts gehört von dem Dogma der heiligmachenden Gnade. Das heißt, eigentlich braucht man gar nicht so viel selber machen. Es gibt eine heiligmachende Gnade, nämlich der göttlichen Gegenwart in uns. Da denke ich an den heiligen Augustinus. Ich habe Gott im Äußeren gesucht, bei den geschaffenen Dingen, doch gefunden habe ich ihn in meinem Inneren. Also lebt Gott in uns. Durch diese Wahrheit kann ich leichter in Beziehung mit ihm sein. Er ist immer in mir und ich kann jederzeit mit ihm sprechen, wie mit einem Freund. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das alleine sagt uns, Gott ist in uns. Das Ziel der Erlösung und damit der heiligen Sakramente ist unsere Teilhabe an der göttlichen Natur. Das muss man sich vorstellen. Wir kleinen Menschen haben Teil an Gottes Natur, sofern wir in der Gnade sind. Das sehen wir eigentlich, wie kostbar die Seele Gott ist, jedes Einzelnen, wie kostbar jede Seele Gott ist, wie sehr er uns liebt und was Jesus eigentlich für uns aus Liebe, freiwillig, hingebend gelitten hat, damit wir wieder frei und gerettet sind. Wie kostbar sind wir Gott. Und jetzt kommt's noch. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes aber ist heilig und das seid ihr. Das heißt, wir sind schon heilig. Wir müssen nur diese Heiligkeit bewahren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Diese Gnade. Eugen Grialou hat auch geschrieben von der Taufgnade. Also die Taufgnade, die uns eingegossen wird. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das heißt, bei der Taufe wird uns das eingegossen, in dem Moment, wo wir frei sind von Erbsünde und Sünde, wo unsere Seele ganz rein und weiß ist, gießt Gott den Heiligen Geist in uns ein. Und diese Gnade ist hauptsächlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese Gnade, die müssen wir bewahren. Die dürfen wir nicht verlieren. Aber schauen wir uns diese Gnade noch genauer an. Die Gnade ist das göttliche Leben der Seele, das in der Taufe gegeben wird und durch die schwere Sünde, also durch die Todsünde oder den Stand der Ungnade, verloren geht, bis es durch die vollkommene Reue und durch eine gute Beichte wiedererlangt wird. Durch sie nimmt der Mensch an der göttlichen Natur teil und ist ein Gotteskind. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid nicht mehr Knechte. Kinder Gottes sind wir geworden durch Jesus Christus. Er hat uns Anteil an der göttlichen Natur gegeben. Die übernatürliche Würde, die sie dem Menschen verleiht, ist das wichtigste Erfordernis, um durch gute Werke im eigentlichen Sinn bei Gott Verdienste erwerben zu können. Das ist jetzt interessant. Diese Würde, die uns Jesus Christus, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, geschenkt hat, ist aber ein wichtiges Erfordernis, damit wir uns bei Gott Verdienste erwerben können. Wie das Licht durch sein bloßes Vorhandensein ohne weiteres die Finsternis verscheucht und Helligkeit verbreitet, so vertreibt die heiligmachende Gnade den Zustand der Todsünde. Erneuert die Seele und macht sie gerecht und wohlgefällig vor Gott. Das heißt, durch eine gute Reue, durch eine gute Beichte erhalten wir wieder, wie in der Taufe, diese heiligmachende Gnade. Es ist zwar so, dass auch bei lässlichen Sünden, denn bei der Todsünde geht sie eben verloren, bei lässlichen Sünden unser Blick auf die Gnade verdunkelt ist. Deshalb ist es wichtig, ganz wichtig, nicht nur einmal im Jahr, nicht nur zweimal im Jahr, sondern monatlich zur Beichte zu gehen, damit unser Blick wieder voll in der Gnade ist. Und jetzt geht's weiter. Die heiligmachende Gnade ist einer unbegrenzten Steigerung fähig. Der Grad, den sie am Ende der Zeit des Verdienstes, also am Lebensende, erreicht haben, ist der Maßstab für die wesentliche Seligkeit des Himmels. Ui. Der Grad, in den wir in der Heiligkeit gewachsen sind, ist unser Platz im Himmel. Den können wir uns selber bereiten. Je mehr wir diese Gnade gesteigert haben, je mehr wir in der Heiligkeit wachsen, umso größer wird unser Platz im Himmel sein, umso näher werden wir Gott sein, der die Liebe ist. Die lässliche Sünde entzieht nicht die heiligmachende Gnade, die Freundschaft mit Gott, die Liebe und so auch nicht die ewige Seligkeit, während ein solcher Entzug gerade die Folge der Todsünde ist. Die Gnade Christi besteht darin, dass uns Gott ungeschuldet sein Leben schenkt. Er gießt es durch den Heiligen Geist in unsere Seele ein, um sie von der Sünde zu heilen und sie zu heiligen. Das ist die heiligmachende oder vergöttlichende Gnade. die wir in der Taufe erhalten haben. Sie ist der Ursprung des Heiligungswerkes. Das heißt, wenn wir getauft sind, beginnt bereits unsere Heiligung, ohne dass wir etwas dazu tun. Ungeschuldet schenkt uns Gott das. Johannes 4,14: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Das heißt, wir werden selber für andere eine Quelle. Sie erkennen dann an uns dieses Strahlen, diese Liebe, diese Hingabe. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Die heiligmachende Gnade ist ein bleibendes Geschenk, eine übernatürliche feste Neigung. Sie vervollkommnet die Seele, um sie zu befähigen, mit Gott zu leben und aus seiner Liebe zu handeln. Sie befähigt uns. Wie wichtig ist diese Gnade? Erst diese Gnade befähigt uns, mit Gott zu leben und aus seiner Liebe zu handeln. Denn das ist unser Ruhm, sprach der Apostel, und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in dieser Welt vor allem euch gegenüber in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, gehandelt haben. Nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. Das bedeutet, wenn wir nicht in der heiligmachenden Gnade sind, handeln wir aus menschlicher Weisheit. Und so muss ich eigentlich sagen, die höchste Philosophie, das höchste Wissen der Menschen ist nichts. Nichts gegen die göttliche Gnade, die in uns ist. Gegen den Anteil an Gott, der uns führt und lenkt, der uns immer wieder zum Guten lenkt und uns erst befähigt, mit ihm und durch ihn zu wirken. Deshalb ist auch diese Beichte, diese monatliche Beichte, unbedingt ganz wichtig, ob Priester oder Laie, ganz egal, damit wir immer wieder in dieser Gnade sind. Schauen wir uns das noch genauer an, Schritt für Schritt. Ist die heiligmachende Gnade durch die schwere Sünde verloren gegangen, wohnt Gott nicht mehr im Herzen dieser Menschen. Dieser hat durch seine Todsünde die Liebe und heiligmachende Gnade verloren und ist deshalb unfähig geworden zu übernatürlichen Verdiensten. Das ist das Nächste. Diese Verdienste kann man nur in der Gnade bewirken. Er verliert jedoch das übernatürliche Leben nicht, denn wenn er den Glauben und die christliche Hoffnung bewahrt und durch das himmlische Licht erleuchtet wird, durch die Einsprechungen des Heiligen Geistes angetrieben wird, kann er zur heilsamen Furcht gebracht werden, kann zum Gebet und zur Reue über den Fall angespornt werden. Der Glaube allein genügt zur Erlangung der ewigen Seligkeit jedoch nicht. Der Verlust der heiligmachenden Gnade ist der Verlust der Liebe und der ewigen Seligkeit. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Christliche Eltern können, so sehr sie selbst im Gnadenstand sein mögen, die heiligmachende Gnade nicht an ihre Kinder weitergeben. Sie werden mit der Erbschuld geboren. Ihre Aufgabe ist es, ihr eigenes Kind der Kirche darzubringen, damit es von dieser ein Kind Gottes durch das Bad der Taufe und zur übernatürlichen Gerechtigkeit wiedergeboren wird und ein lebendiges Glied am mystischen Leib Christi wird. Das heißt, wir verlieren sogar unsere Verdienste, die wir zuerst in der Gnade vollbracht haben, die uns im Himmel einen Platz bringen durch die schwere Sünde, durch den Verlust der Gnade sozusagen. Aber wenn wir wieder in diese Gnade kommen, wird die heiligmachende Gnade durch eine neue Rechtfertigung in der Beichte wiedergewonnen, so leben die früher erworbenen Verdienste voll wieder auf. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns aber wieder zur Kirche kehren, Reue empfinden, zur Beichte gehen, leben all die Verdienste, die wir durch die schwere Sünde verloren haben, wieder auf. Gott schenkt sie uns wieder zurück. Auch das ist ein Grund, immer wieder zu schauen, dass wir in dieser Gnade sind. Diese Gnade ist sozusagen eine höhere Form des übernatürlichen Seins und Lebens der Seele. Und das übernatürliche Leben betätigt die heiligmachende Gnade vermittels der eingegossenen Tugenden, vor allem Glaube, Hoffnung und Liebe, die als übernatürliche Seelenfähigkeiten aufzufassen sind und der Gabe des Heiligen Geistes, die man passend als übernatürliche Fertigkeit der Seelenkräfte ansieht. Schauen wir noch, was genau Sünde bedeutet. Sie kommt von Sinte, ein altplattdeutsches Wort. Also das heißt Trennung von Gott, und Trennung von Gott ist Trennung von der Liebe. Es gibt aber nur Gott und den Widersacher. Wenn ich also durch meine Lieblosigkeit von Gott getrennt bin, bin ich an den Widersacher gebunden. Es heißt auch, Gott hat uns frei gemacht. Wovon? Von der Bindung an den Widersacher, nicht vom Gesetz. Es bleibt bestehen, nur es wird vom toten Buchstaben zur gelebten Liebe durch Jesus Christus. Also werden wir, wenn wir die Erlösung Jesus Christus annehmen, Kinder der Kirche und so zu Kindern Gottes, und er wird uns zur Heiligkeit führen durch Gnade. Ist doch ganz einfach. So dürfen wir alle Situationen in unserem Alltag annehmen, sei es der böse Schwiegersohn, die böse Schwiegermutter, der Chef, der Kollege in der Arbeit, ohne Murren und in ganzer Liebe und Hingabe dienen. Das ist Demut. Aus der Demut kommt die Liebe zum Schweigen, aus dem Schweigen kommt das Hören und aus dem Hören kommt die Heiligkeit. Wollen wir kurz jetzt noch einmal wiederholen? Was war jetzt so wichtig? Das Gebet? Die Arbeit? Die Pflichterfüllung? Die Reue? Die Beichte? Die heiligmachende Gnade vorweg natürlich, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese heiligmachende Gnade bewahren, alles aus Liebe tun, dadurch diese heiligmachende Gnade steigern, die uns dann im Himmel einen bestimmten Platz vorbereitet. Wie gesagt, egal ob Priester, ob Laie, ob ganz egal. Es geht um die Seele, es geht um die Einwohnung Gottes in uns, es geht um die Gnade. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit vor Ostern. Aber wie gesagt, nicht nur Ostern und Weihnachten, sondern einmal im Monat ist es ganz wichtig, das ist eh schon knapp, dass unsere Seele, unser Blick nicht verdunkelt ist. Wir brauchen keine schweren Sünden unbedingt haben. Teresa von Avila sagt immer wieder, Nicht eine, nicht die kleinste lästliche Sünde sollen wir begehen. Und wenn wir sie begangen haben, sollen wir sofort zu Gott eilen, durch den Priester und um Vergebung bitten. Denn sie verdunkelt unseren Blick auf die Gnade. Und erst durch die Gnade werden wir sozusagen fähig, aus der Liebe Gottes zu handeln. Da möchte ich jetzt schnell noch auf die Liebe eingehen. Die menschliche Liebe ist wertend und erwartend. Und die göttliche Liebe ist hingebend und heilig. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Und wenn der schlimme Ehemann oder die schlimme Ehefrau nicht das tut, was der Partner will, die Liebe ist erwartend, ja, die menschliche. Aber erst durch die Gnade kommen wir in diese göttliche Liebe, sind wir befähigt, in dieser göttlichen Liebe zu handeln. Denn Gott liebt alle Menschen, auch den Sünder. Er ist eingekehrt bei Sündern. Er ist genau zu den Sündern gekommen, weil er der Arzt ist, der Heiland ist, der heilig macht. Ja. Und so sollen auch wir aus dieser göttlichen Gnade handeln, in dieser göttlichen Liebe. Unsere Feinde sollen wir lieben, haben wir gehört. Ganz wichtig. Für sie beten, sie segnen. Denn, und es geht nicht um unsere Feinde, sondern es geht um unsere Seele, damit wir in der Nähe Gottes sein dürfen im Himmel. Und Gott wohnt schon in uns. Das muss man sich vorstellen. Ich kann mich erinnern, als ich sehr klein war, so 4, 5 Jahre, und ich habe was angestellt, dann habe ich mich versteckt. Was haben Adam und Eva getan? Sie haben sich versteckt. Sie haben genau gewusst, sie haben was angestellt, ja? Also dann, man hat ein Gewissen, man weiß schon, dass man was falsch macht, ja? Und wenn ich mich versteckt habe, dann hat genau meine Mutter gewusst, dann habe ich was angestellt, ja? Und dann hat sie gesagt, du brauchst dich gar nicht verstecken, ich weiß, du hast was angestellt. Das war das sicherste Zeichen für sie, dass ich jetzt was angestellt habe, ja? Aber Gott, und ich habe mir immer gedacht, das gibt's ja nicht. Wenn mich ich verstecke, warum weiß sie das? Aber Gott wohnt in uns. Ja? Er sieht alles, er erlebt alles mit uns. Er hört alles, er weiß alles. Ja, er lebt in uns. Dazu möchte ich jetzt noch Dr. Friedrich Wesseli, auch zur Legio Mariens gehörend, zu Wort kommen lassen, waren große Männer. Und er hat eigentlich für die Heiligkeit jetzt im Alltag was sehr Schönes geschrieben. Ich zitiere. Nur wenn dieser Heilige Geist in unserem Herzen herrscht, kann der Ungeist der Welt überwunden werden. Das ist ganz klar. Die Herzumwandlung ist also die Aufgabe, die erfüllt werden muss. Und zwar muss diese Aufgabe von den Massen des noch christlichen Volkes erfüllt werden. Aber wenn sich eine so große Umwandlung vollziehen soll, ist da nicht ein Wunder nötig? Nur wenn die Menschheit Jesus Christus begegnet, wird die Welt geändert. Wenn Gott ein Gnadenwunder wirken will, dann niemals ohne uns. Jesus führt uns zur Kirche und den Priestern. Die große Aufgabe, die wir zu lösen haben, ist die Bekehrung der Massen, ihre Heiligung, damit aufgrund dieser Heiligung auch die anderen, die Gottlosen, zu Gott zurückfinden. Das heißt, da kriegen wir gleich eine Aufgabe dazu. Wir sollen auch durch die Hilfe, die uns Gott schenkt, andere Menschen zu Gott zurückbringen. Aber lassen wir uns helfen? Wir sind seelisch viel kränker, als wir meinen. Die ganze Erbärmlichkeit unseres Denkens und Wollens kommt darin zum Ausdruck, dass wir ein so niederes Ziel haben. Ein so niederes Ziel haben. Was wollen die Menschen und womit sind sie zufrieden? Gut essen, schön anziehen, Freunde, gute Vorgesetzte, gute Kollegen, Ansehen, Reichtum. Und jetzt sagt Dr. Wessely, ja, ganz einen festen Satz. Wie lächerlich sind die Anstrengungen, die gemacht werden, um so Geringes zu erreichen. Falsche Sicherheit. Wie lächerlich sind diese Anstrengungen, um so Geringes zu erreichen. Was nützt es mir für die Ewigkeit? So sollst du dich fragen. Was nützt es mir für die Ewigkeit? Aber damit ist er noch nicht fertig. Er schaut ganz tief hinein in die Menschen. Es ist aber leider nicht so, dass sich der Mensch mit diesen niederen Zielen begnügt, sondern die Art, wie er sie erreichen will, zeigt, wie boshaft und krank der Mensch ist. Die Rücksichtslosigkeit, mit der er seine Ziele erreichen will, spotten jeder Beschreibung. Betrug, Lüge, Lieblosigkeit, Hass. Nichts ist ihm zu gering, um andere zu übervorteilen. Etwas ist uns abhanden gekommen. Das sich verantwortlich wissen vor Gott, dem man für jedes Wort und jede Tat Rechenschaft schuldig ist. Das sich verantwortlich wissen vor Gott, dass man für jedes Wort und jede Tat Rechenschaft schuldig ist. Oh mein Gott, für jedes Wort. Für jede Tat. Was bringt es mir für die Ewigkeit? Was nützt es mir? Wie viele Seelen habe ich versucht zu retten? Oder wie viele habe ich übervorteilt und in die Enge gedrängt? Was nützt es mir für die Ewigkeit, gut zu essen, schön angezogen zu sein, Freunde zu haben und so weiter? Was nützt es mir? Das alles ist nicht verboten, das darf man nicht falsch verstehen. Aber es soll nicht das Bestreben, das alleinige Bestreben des Menschen sein. Es ist schön, sich nett anzuziehen, es ist schön, Freunde zu haben und so weiter, aber nicht der tiefe Sinn des Lebens. Denn was nützt es mir für die Ewigkeit? Und schon gar nicht, wenn ich andere Menschen lieblos und hasserfüllt behandle. Dass sich verantwortlich wissen vor Gott in jedem Wort und jeder Tat, das ist verloren gegangen. Die Liebe ist die Form aller Tugenden. So, wenn man in dieser Liebe ist und bleibt, geht die Herrlichkeit Gottes in das Innere des Menschen ein. Und hier lebt die Seele. Gott lebt in einem Geheimnis, in das kein Mensch Kraft seiner Natur eindringen kann. Doch die Herrlichkeit Gottes geht in das Innere des Menschen, wenn er nach der Liebe Gottes lebt. Das ist unvorstellbar für uns. Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, der unfassbar für uns ist, den wir an seinen Werken zwar ein bisschen erkennen dürfen, aber der allmächtig und herrlich ist, und diese Herrlichkeit geht in uns Menschen ein. Ich habe da vor kurzem mit einem Zeugen Jehova ein Gespräch gehabt. Und er hat gesagt, wir glauben nicht an die Dreifaltigkeit. Sag ich, warum glaubt ihr nicht an die Dreifaltigkeit? Sagt er, na, ich kann mir nicht vorstellen, da müsst ihr ja da im Gehirn am Achsel sitzen drinnen, dass mir Befehle gibt. Ja? Und wenn man das jetzt vom christlichen Standpunkt aus sehen würde, müsste da im Herzen ein Maxerl sitzen, das mir Befehle gibt. Nein. Gott ist Herrlichkeit. Wir dürfen uns Gott nicht mit einem menschlichen Körper vorstellen, sondern Gott ist Geist, Licht und Liebe. Und so geht er in uns ein. Der Heilige Geist, die Weisheit und die Liebe Gottes wohnt dann in uns. So darf man sich das vorstellen. Also kein Maxerl. Wir können Gott nicht auf ein Maxerl herabwürdigen, sondern die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe, seine Weisheit, seine Kraft geht in uns ein. Wie kostbar ist Gott, jede Seele. Wie kostbar. Gott hat den Menschen gerufen, nicht nur die Weisheit und Liebe Gottes zu erkennen, sondern einzutreten in sein inneres Geheimnis. Das Leben dieser gerufenen Menschen soll das Leben Gottes werden. Nicht, dass er Gott wird, sondern die Freude, Herrlichkeit und Liebe Gottes soll sein Eigentum werden. Dazu ist der Mensch gerufen. Es ist wichtig zu wissen, dass das Leben des dreieinen Gottes ein Leben in Beziehung ist. Wer sich mit dem Sohn vereinigt, ist auch auf den Vater und den Heiligen Geist hinbezogen. Es ist die vollendete Liebe, wo keiner für sich etwas besitzen will, sondern nur in Gemeinschaft mit dem anderen und seine Freude darin findet, wenn er dem anderen alles schenken kann. Das haben wir zuerst gehört, was der Mensch so tut und wie verhält sich die heiligste Dreifaltigkeit. Es ist die vollendete Liebe, wo keiner für sich etwas besitzen will, sondern nur in Gemeinschaft mit den anderen und seine Freude darin findet, wenn er dem anderen alles schenken kann. Denn was ich habe, habe ich von Gott. Und ich will es nur besitzen als ein Geschenk von lieben Gott, um damit ihm zu verherrlichen. Diese Einheit in Gott bedeutet jedenfalls ein Leben, bei dem der Vater im ewigen Jetzt sich vollkommen dem Sohn hingibt. Ein Leben, bei dem der Sohn im ewigen Jetzt fortwährend sich dem Vater überlässt. Ein Leben der vollkommenen Liebeseinheit von Vater und Sohn, aus deren gemeinsamen Herzen ohne Unterlass der Heilige Geist hervorgeht und in dem Vater und Sohn in Liebe ruhen, also ein Leben der vollkommenen Hingegebenheit aneinander. Wenn nun unser Leben daraufhin ausgerichtet sein soll, dass wir in der Hingabe zu Gott sein sollen, wie wird unser Leben sich dann erfüllen können? Nur in der restlosen Hingabe an Gottes Wünsche. Wie schön wäre ein solches Leben, wie schön wäre es, am Ende des Lebens sagen zu können, ich war nur für dich da, Gott. Ich hatte keine anderen Pläne und Wünsche, als deine Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Wie groß wäre ein solches Leben? Jetzt machen wir kurze Pause, dass es nicht so anstrengend wird. Denken wir mal über